Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop.
Mensch, das ist immer wieder, bin ich begeistert, Alex, dass du technisch so begabt bist. Wahnsinn. Also, hallo Alex, schön, dass du da bist. Also, aber ich freue mich umso mehr, dass wir heute Walter Neumann zu Gast haben. Walter Neumann, der Partner, ihr könnt es sehen, wie ihr wollt, von Rolf Dellige Steinhoff. Ich nenne es mal erstmal geschäftlicher Partner von ihm. Alles Weitere ist eure Interpretation. ist da noch... CEO, CFO, Geschäftsführer von Seetel und noch wichtiger ist eben die Zusammenarbeit zwischen Rolf Dellige Steinhoff und Walter, die IHR, International Hotel and Resorts, so ungefähr war das.
Ja, genau.
Walter war vorher bei Travel Charm, er war bei Azimut und wir haben uns ja letztes Mal getroffen in vielen anderen Hotels, wo er GM war und so, also eine Erfahrung, die Alex gerne hätte. Und es freut mich einfach sehr, dass du da bist. Und du warst heute noch auf Usedom und bist jetzt in Berlin.
Genau,
also in Hause gekommen. Und es freut mich umso mehr, weil es heute ist der wichtigste jüdische Feiertag. Und ich bin trotzdem bei euch. Und das ist alles nur für dich, Walter.
Wir freuen uns.
Ja, vielen Dank, Zef. Hallo, Alex. Schön, dass ich dabei sein darf. Schönen Yom Kippur. Ich hoffe, du hast heute eine schöne Feier auch mit der Familie.
Gleich, freut mich,
dass ich dabei sein darf. Macht wirklich Spaß mit euch beiden. Wir haben schon eine schöne 10 Minuten vorher gehabt. Das war gut.
Ja, großartig. Walter, auch von meiner Seite aus Hamburg. Ihr seid beide in Berlin, aus Hamburg. Ganz liebe Grüße und Sendung Nummer 72, Sef. So lange halten wir schon miteinander aus. Und die erste Frage einfach, wie geht's dir, Walter?
Ach prima, du, ich bin jetzt froh, nach den 7 Monaten Schließung, die wir hatten an der Ostsee, dass wir jetzt hier, wir haben ja Anfang Juni wieder aufmachen dürfen und seitdem brummen die Hütten wirklich. Also, und das ist schön. Wir hatten den besten Juli, den besten August und ich denke mal auch jetzt den besten September, den wir jemals hatten, weil jeder möchte gerne nach Deutschland reisen, jeder möchte gerne halt an die Ostsee und das hilft uns sehr. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn man 7 Monate die Buden zu hatte, das sind Kosten, das sind Sorgen, da kämpfst du richtig. Und wir sind froh, dass wir jetzt wieder das machen können, was wir machen wollen. Gastgeber sein und halt unsere Gäste glücklich machen. Und das ist schön, das ist wirklich schön.
Ja. Ist okay.
Ja, du warst ja heute auf Usedom. Mhm. Nimm uns mal mit, was macht ein Chief Executive Director oder ein Partner von Rolf so an einem Tag in Usedom? Was hast du heute, bevor du nach Berlin gefahren bist, was hast du auf Usedom so gemacht?
Also ich habe mich heute, erstmal habe ich zum Beispiel, ich habe gefrühstückt mit einer meiner Direktorin, habe mich mit ihr über ihre Zukunft unterhalten, weil wir planen im Moment halt für sie etwas für die Zukunft. Habe dann gleichzeitig mal nebenbei heute Morgen noch 3 Frühstücksbuffets mal kontrolliert, ob das auch mit unserem Pur-Konzept, was wir letztes Jahr dort reingebracht haben, ob das alles funktioniert. Ich versuche immer viel Zeit in den Hotels zu verbringen. Setze mich in die Lobby, setze mich ins Restaurant, um einfach mitzukriegen, wie ist die Stimmung, wie kommt es rüber, die Serviceleistung, die wir bringen, passen unsere Standards und so weiter. Und dann natürlich viel Kontakt auch zu den Mitarbeitern zu haben. Du kannst dir vorstellen, wenn man 7 Monate nur ein ganz kleines Team haben durfte, und jetzt hat man endlich wieder die Möglichkeit, alle Mitarbeiter zu sehen. Denn dafür sind wir in unserer Industrie. Wir wollen mit Menschen arbeiten. Und die haben es im Moment nicht einfach, weil wir könnten locker noch 20, 30 Leute einstellen. Wir haben sie nicht. Und das ist das Problem, mit dem wir jetzt im Moment am meisten kämpfen, dass mit diesem wirklich hohen Demand von unseren Gästen, dass wir die genügend Mitarbeiter haben.
Das war ja auch das Thema, was ich vorhin ansprechen wollte, bevor mich Alex dann gecuttet hat. Ich war vorher bei diesem HR Award. Ich weiß nicht, Alex, ob du auch online
warst. Ja, ich war heute Morgen auch bei Bodo, unser Gast von vor 3 Wochen, glaube ich. Ja. War ich noch kurz mit drin.
Ja. Und Bodo hat eigentlich das Gleiche auch gesagt über, dass es der beste Sommer ist ever, so ungefähr. Ein bisschen, was ich euch allen gönne. Und auch, dass es mit den Mitarbeitern, diese Thematik Mitarbeiter, gerade jetzt an der Ostsee, die ist ja noch, ich kann es mir vorstellen, schwieriger vielleicht oder mehr Challenge als in der Großstadt. Wie habt ihr euch nach dieser Öffnung, dieser Pandemiezeiten jetzt neu aufgestellt? Weil das ist, habt ihr viele Menschen, viele Kolleginnen und Kollegen verloren oder konntet ihr die halten? Wie, was, wo, jetzt, Redl?
Also wir haben während den 7 Monaten haben wir 5 Kündigungen gehabt. Das ging eigentlich bei knapp 500 Mitarbeitern, das war gar nichts. Aber in dem Monat, wo wir aufgemacht haben und wo die Mitarbeiter wussten, dass sie wieder kommen müssen, haben wir fast 30 Kündigungen bekommen. Das sind teilweise Mitarbeiter, die haben bei uns überwintert und hatten aber schon einen neuen Vertrag unterschrieben. Die durften aber noch nicht einstellen wegen der Kurzarbeit und die sind dann gewechselt. Das war auch eine Fluktuation, mit der wir schon gerechnet haben. Mhm. Wir sind jetzt, wie gesagt, wir fangen immer mit weniger Mitarbeitern an, wenn wir in die Saison starten. Aber jetzt hatten wir diese Vorbereitungszeit gar nicht. Wir mussten ja gleich von 0 auf 100 gehen. Und das also war schon für die Mitarbeiter ganz schön belastend. Also viele haben auch extra Stunden gemacht, extra Tage gemacht. Die Hoteldirektoren haben versucht, das möglichst gut zu koordinieren, machen alle einen fantastischen Job. Aber sind natürlich nach jetzt fast 4 Monaten schon wirklich am Ende ihrer Kräfte und brauchen auch bald wieder ihren Urlaub. Glücklicherweise haben wir die Vorbuchungsstände auch für Oktober, November, sehen auch ganz gut aus. Also da wir stellen jetzt entgegen dem normalen Trend auch am Ende der Saison stellen wir weiter Leute ein.
Hm. Also alleine die Saison durchzieht durch Dezember hindurch oder denkst du, dass da schon eine kleine Flaute werden wir es nicht nennen können, weil die Leute wollen trotzdem kommen, aber dass so über Weihnachten, also dass man so ja, wirklich bis Weihnachten durchzieht?
Ich denke, dass wir einen sehr guten Herbst und Anfang Winter haben werden. Dann kann das einfach die Leute im Sommer, es gab nicht genügend Kapazitäten. Einige Leute konnten nicht reisen. Ja. Und du darfst nicht vergessen, wir haben natürlich auch unsere Preise anheben müssen. Das heißt, jetzt gibt es die günstigeren Angebote als im Sommer. Das werden viele Leute, die keine schulpflichtigen Kinder haben, jetzt nutzen und jetzt werden sie kommen. Und das ist vollkommen okay und wunderbar für uns. Denn normalerweise gehen wir immer in so ein kleines Tal hinein. Jetzt haben wir immer noch gut zu tun. Und das freut uns, denn so können wir ein bisschen die Verluste von den 7 Monaten, die wir hatten, auch ein bisschen ausgleichen. Ja. Sodass wir einigermaßen rauskommen zu Ende des Jahres.
Ja, also das hört sich ja auch alles sehr, sehr plausibel an. Also ich weiß, dass wir hatten letztens, habe ich mit jemandem auch mich unterhalten über, ist ja bei uns, dass wir sehr viele Events haben, wir haben sehr viele Partys. Und mit einem anderen Kollegen gesprochen, wie er das so macht. Und die Quintessenz war, du kommst aus dieser Zeit, aus der Kurzarbeit raus und dann hast du dieses Pilates-Problem und dieses dauert doch ein bisschen länger an und dieses Überfordern der Kollegin ist schon manchmal, wird nicht immer so ganz, was heißt ernst genommen, ist falsch gesagt, aber wir erwarten sehr, sehr viel von den Leuten, weil genau das, was du sagst, wir wollen das wettmachen, was wir verloren haben. Wie nehmen das denn bei euch die Leute auf, wenn ihr sagt, okay, wir haben jetzt nochmal einen starken Monat, das müsst ihr nochmal rein, dann wird es ein bisschen ruhiger, dann kriegt ihr vielleicht einen Bonus oder kriegt 2 Tage frei, was auch immer. Wie motiviert ihr die Leute?
Natürlich mit einer persönlichen Ansprache. Wir versuchen über die Direktoren, über die Abteilungsleiter, mit den Mitarbeitern möglichst viel zu machen. Wir haben zum Beispiel, wir hatten extra auch ein Vorbereitungsprogramm für die Mitarbeiter gemacht, damit sie wieder reinkommen in die Saison. Mal an ein paar Sachen erinnern, dann auch, sagen wir mal, der Kellner, der daran erinnert werden muss nach 7 Monaten, dass er demnächst wieder seine 20.000, 25.000 Schritte pro Tag macht im Restaurant. Mhm. Wenn er vorher das in 7 Monaten nicht gemacht hat, dann ist er körperlich nach 2, 3 Tagen nicht mehr in der Lage dazu. Ja. Und darum auch, dass man sich vorbereitet auf die ganze Situation. Dann auch, jetzt habe ich wieder einen Gast vor mir. Was will der eigentlich? Und so weiter. Da haben wir mit dem Herrn Lagemann einen 14-tägigen Kurs gemacht online, sodass die Mitarbeiter sich einwählen konnten. Und dann halt hat er ein bisschen was über Hospitality erzählt, über den Job und so weiter, über Probleme, die auftreten können. Ich glaube, das hat vielen geholfen, wieder reinzukommen.
Wurde also, das auch gut angenommen, diese Online-Kurs?
Ja, das wurde auch gut angenommen. Also viele haben sich eingewählt, wir konnten es auch sehen, wer sich eingewählt hat. Und das Feedback von den Mitarbeitern selber auch sehr gut. Das heißt es natürlich, wir müssen jetzt auch individuell betrachten, wer wirklich fix und foxy ist. Also einige ein bisschen stärker, einige brauchen jetzt schon wieder ihre Ruhezeiten. Also da schauen wir schon mit den Direktoren und den Bereichsleitern und Abteilungsleitern, dass wir uns die Leute nehmen, die die Ruhe brauchen, dass sie jetzt auch bekommen. Wie gesagt, wir stellen weiter ein, suchen auch noch kräftig Leute, damit wir auch solche Lücken dann wieder sofort auffüllen können.
Mhm. Wo sucht ihr, ich sage mal jetzt für Usedom, wo sucht ihr dann? Wo findet ihr auch wirklich die Mitarbeiter? Geht ihr weit über die Grenzen hinaus? Geht ihr nach Polen oder bleibt schon eher regional?
Alex, du als Holländer weißt nicht, dass wir alle Usedomer sind, auch wenn wir Polen oder Deutsche sind. Weil Swinemünde, unser größter Ressource, darum sage ich, wenn mich jemand fragt, wo kommen die Leute her, die bei Ihnen arbeiten, sagen 95% sind Usedomer.
Ja.
Davon sind die Hälfte Polen und die Hälfte sind halt auch von der deutschen Seite. Also wir haben fast 250 Mitarbeiter aus Polen. Ohne die könnten wir unsere Hotels auf Usedom oder ja in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern gar nicht mehr betreiben. Das geht nicht. Also Polen ist unser wichtigster Markt, den wir da haben. Wir haben verzweifelt, und das hat mich auch ehrlich gesagt ein bisschen frustriert, wir haben verzweifelt während der Krisenzeiten jetzt versucht, auch aus den Städten Deutsche an die Küste zu kommen. Auch Kollegen aus der Hotellerie, ob sie nicht Lust hätten, halt an der Küste zu arbeiten. Das Ergebnis war minimalst.
Ja.
Das hat mich enttäuscht, weil ich hatte gedacht, okay, bevor man dann halt jetzt anderthalb Jahre teilweise in Kurzarbeit in den Städten ist, ist es doch vielleicht interessanter, dass man auch eine schöne Zeit, gerade in den Sommermonaten, an der Küste arbeiten kann. Mhm. Aber das kam nicht. Darum, gestern haben wir erst eine Entscheidung mit unserer HR-Direktorin getroffen. Wir werden jetzt einen Recruiter international einstellen, der jetzt nur durch Osteuropa reisen wird und halt in den verschiedenen Ländern versucht, an den Hotelfachschulen dort, Servicecentern, Mitarbeiter für uns für die Zukunft zu bekommen. Wir haben auch schon Rolf und ich, sind ja beides Wirtschaftsbotschafter für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Und dadurch haben wir gute Kontakte auch dort in die Ämter, zur Politik. Wir werden auch versuchen, Mitarbeiter jetzt aus der Ukraine nach Mecklenburg-Vorpommern bringen zu können, um die auch in der nächsten Saison nutzen zu können.
Machst du das mit der Arbeitsgenehmigung weiter?
Ja, das läuft halt über das Arbeitsamt in Mecklenburg-Vorpommern. Die helfen uns dabei. Wir helfen denen, Kontakte zu kriegen. Durch meine lange Zeit in Russland weiß ich, wie auch die Ukraine funktioniert. Habe auch durch meine Kontakte dort schon jetzt Kontakte aufgebaut. Leute, die uns helfen. So werden wir zum Beispiel im Januar ein großes Recruiting-Casting machen. Dort, wo wir uns dann die Leute aussuchen. Wir testen die Sprachkenntnisse, wir testen die Fähigkeiten der Leute. Und so, dass wir dann auch in der Lage sind, die dann in der, sagen wir mal, frühestens zu Ostern nach Deutschland bringen zu können. Daran arbeiten wir jetzt und dafür haben wir jetzt einen Hauptverantwortlichen eingestellt. Der fängt jetzt an. Dann hoffen wir, das ein bisschen ausgleichen zu können. Aber wir müssen natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen aus überall her, müssen wir versuchen, Menschen nach Deutschland zu bringen, die uns helfen können. Der deutsche Markt reicht einfach.
Alex, ich wusste nicht, dass du bei Sentel anfängst. Jetzt machst du das Recruiting in Osteuropa. Jetzt haben wir ruhig mal erzählen können.
Was? Ich mache das?
Ja. Aha. Ja. Kannst bis nach die Ukraine fahren und kannst nach Polen und nach Ungarn und nach, wie die alle heißen, die Länder.
Nee, ich mache für Seaside Recruiting.
Ja? Ja,
das passt.
Ja. Klar, da gibt es ganz spannende Märkte und da gibt es auch tolle Leute. Ich habe ja selber 14 Jahre meines Lebens in Russland verbracht. Habe dort Hotels gehabt während der Asimut-Zeit als CEO. Wir hatten ja 40 Hotels in 4 Ländern, davon 30 in Russland, von Vladivostok über Murmansk bis Sochi. Und ich muss sagen, die russischen Mitarbeiter waren auch toll. Sehr energiegeladen, wollten vorankommen und wollten was schaffen. Und das ist toll. Und die Ukraine ebenfalls.
Muss man geboren sein für Ferienhotellerie? Also ich habe vor Jahren war ich auch so ein bisschen Ferienhotellerie in den USA, in Miami auf Key Biscayne, aber ist nicht zu vergleichen, glaube ich, mit Ostsee und Usedom und so weiter. Muss man da ein bisschen geboren für sein? Na, ich bin ein Stadthotel-Mensch, auf jeden Fall geworden. Aber denkst du, dass man dafür ein bisschen für geboren werden sein muss?
Also wir wollen ja alle Gastgeber sein, aber ein Ferienhoteldirektor zum Beispiel im Vergleich zu einem Stadthoteldirektor ist anders. Du musst einfach mehr Zeit draußen mit den Gästen verbringen. Du musst vom Frühstück mal vorbeilaufen an den Tischen, Leute begrüßen, auch beim Abendessen vorbeigehen. Das ist wichtig. Die Leute wollen sehen, wo sie wohnen. Und das ist ganz, ganz wichtig. In der Stadthotellerie, da verbringst du ja nicht so viel Zeit im Hotel. Du schläfst da, du kommst abends spät an, morgens früh raus. Bei uns verbringen die 14 Tage. Und dann wollen die schon wissen, wer kümmert sich da um einen? Wer ist mein Gastgeber? Sie wollen mal was loswerden. Das heißt, viel mehr Zeit draußen mit dem Gast. Das ist ganz wichtig.
Also alle, das ist doch was für uns beide. Wir gehen gerne frühstücken im Hotel, wir gehen gerne Abendessen im Hotel. Zwischendurch. Also, wenn du noch
du missverstehst das. Du gehst nicht selber essen.
Ach, so war das. Ach,
ja, so steht schon öfters was nicht richtig.
Okay, wir bleiben in der Stadt. Ist alles gut. Sag mal, Walter, wie ist es denn bei euch, die Hoteldirektoren, wenn du schon das angesprochen hast? Bei Bodo war das so, dass jedes Hotel quasi ein eigenständiges Hotel für sich ist. Also der kann bestellen, der kann machen, der kann tun, der kann einstellen, ausstellen. Das ist sehr autark. Ist das bei euch auch so oder seid ihr...
Bestellen und ausstellen. Was ist denn das für eine... Naja, ist egal.
Ja. Du weißt aber, was ich meine. Also, darf ich mal die Frage zu Ende stellen? Da willst du dir noch ein
Steak? Ja, ich muss aber nur kurz sagen.
Hol dir doch mal ein Steak oder sitzt du nicht in der Mieterregal? Also, trotzdem, ja, ist ein komisches Wort, aber trotzdem, wie macht ihr das denn bei euch?
Also, ein Hoteldirektor hat natürlich seine Freiheiten, damit er mit den Gästen alles machen kann. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, wir sind auch nicht nur Einzelhotels, wir sind auch eine Hotelgruppe. Das heißt, wenn ich jetzt sage, was ich vorhin mal erwähnt habe, unser Frühstückskonzept, was wir haben, pur, die Produkte, weil wir sehr, sehr nah am Slow-Food-Bereich sind. Also, ich bin großer Fan von Slow-Food und wir versuchen, unsere Produkte aus der Umgebung zu kriegen. Natürlich sind die Lieferanten da vorgeschrieben. Aber zum Beispiel, was für eine Wurst er nimmt, das ist seine Entscheidung und so weiter. Aber wir wollen halt, dass unser Konzept auch umgesetzt wird. Mhm. Und wir haben zum Beispiel, was die Umsätze betrifft, wir haben eine sehr gute Revenue-Abteilung, die kennst du ja sogar, die kam ja mal ursprünglich von dir, eine sehr gute Revenue-Abteilung, die dort das unterstützt, mit den Hoteldirektoren ganz eng zusammenarbeitet. Ja, er hat seine Freiheiten, aber er muss in gewissen Rahmen natürlich auch agieren, genauso wie du es auch in der Stadt kannst. Mhm. Das ist eine Zusammenarbeit. Wir stellen ihm halt auch, wir haben ja unsere Zentrale nicht auch nur auf Usedom, wir haben ja auch in Berlin ein Büro. Das heißt, bestimmte Sachen kann ich auch aus Berlin heraus machen und bestimmte Menschen, Spezialisten, kriege ich auch nicht unbedingt hoch auf, nach Usedom, sondern die machen das aus dem Berliner Büro raus. Revenue, Marketing, CRM, Business Development, die müssen oder können auch in Berlin sein und dort sind ganz nah am Kunden. Das ist vollkommen okay. Aber die sind regelmäßig dann halt oben an der Küste, um halt mit den Menschen zu reden. Ich habe dem Alex vorhin schon gesagt, es ist schön, immer mal über Zoom oder welche Tools auch zu nutzen, aber es geht nichts wirklich mit, wenn du selbst mit den Menschen sprichst, da holst du ganz andere Sachen raus. Darum bestehe ich auch darauf, dass unsere Leute aus Berlin regelmäßig in den Hotels auf Usedom sind.
Ja, großartig. Vor ein paar Jahren habt ihr ja, es gibt einmal Seetel, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann International Hotels and Resorts. Wie ist das zustande gekommen? Wir haben ja einige Zuschauer, die vielleicht da nicht im Bilde sind, aber hol unsere Zuschauer da mal bitte ab, wie das zustande gekommen ist und was vor allem auch die Ziele mit dieser neuen Firma genau sind.
Genau. Vielleicht da muss ich ein bisschen zurückgehen, weil Rolf und ich haben uns vor 16 Jahren mal kennengelernt, als ich damals Geschäftsführer war für die Treffel Charme Hotels, auch reine Ferienhotels. Wir waren damals Konkurrenten, Mitbewerber und wir hatten ja mit Treffel Charme auch 8 Hotels oben an der Ostsee, darunter 3 auch selber in Usedom. Da haben wir uns kennengelernt, haben gesagt, warum machen wir nicht auch mal ein Netzwerk zusammen im Leisure-Hotel-Bereich, weil die City-Hotels waren immer sehr gut untereinander verbunden, aber die Leisure-Hotels nicht. Dann haben wir damals mit Lindner Hotels, mit dem Andreas Krögel oder mit Rogner Hotels, dem Robert Rogner, haben wir zusammen so eine Gruppe gegründet und haben Sachen zusammen gemacht. Wir haben Einkauf zusammen gemacht und wir haben sogar ein MBE zusammen gemacht. Ja, für unsere Mitarbeiter. Und darüber haben Rolf und ich uns näher kennengelernt. Dann habe ich Travel Charm verlassen, bin nach Russland gegangen und wir sind immer in Kontakt geblieben und sind enge Freunde geworden. Da habe ich auch in Russland besucht damals und das war toll. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, hat Rolf gesagt, komm, hast du nicht Lust nach Usedom? Sagt Usedom, ja, aber nur Usedom? Ich möchte ein bisschen mehr machen dann dementsprechend. Dann, das könnte mich überzeugen. Und irgendwann kam der Punkt mal bei Rolf, wo er gesagt hat, ja, ich könnte mir auch vorstellen, mal Usedom zu verlassen oder woanders auch was zu machen. Und da haben wir uns mal ein Jahr lang geprüft, weil wenn du Sachen zusammen machst, was ganz, ganz wichtig ist, dann muss das passen. Nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten. Unsere Ziele, unsere Werte gegenüberlegt. Und Rolf und ich, wir sind total unterschiedlich, aber unser Werteset ist identisch. Und daraufhin haben wir Ende 2017 zusammen unsere Firma gegründet. Und haben dann, ich habe 2018 noch meine Übergabe gemacht, das ganze Jahr, an meinen COO, damit er mein Nachfolger werden konnte bei mir in der Gesellschaft in Russland. Und bin dann Anfang 2019 dann nach Deutschland gekommen, habe ein Jahr lang noch die Azimut Hotels Europa noch weitergemacht und bin auch heute noch im Aufsichtsrat von Azimut. Aber wir haben dann unsere Firma zusammengegründet, dann habe ich erstmal angefangen mit Setel, halt bestimmte Maßnahmen. Ich bin Spezialist im Hotelbereich. Ich bin gut, ich habe in verschiedenen Zentralen gearbeitet, habe das auch dann auf Setel auch halt rübergebracht, das Know-how, die Prozesse, die wir brauchen, um wachsen zu können. Mhm. Und wir haben die ganze Zeit schon gesucht mit neuen Projekten. Das heißt, die Setels, das ist jetzt, da musst du unterscheiden zwischen der Marke und halt den Setels, die Rolf Seligsteinhoff persönlich gehören. Wir haben gesagt, alles, was wir jetzt ab jetzt machen, machen wir zusammen. Das heißt, wir werden auch in der Zukunft wir haben eine eigene Marke gegründet, das sind unsere Roots Hotels, das sind die 3 Sterne, 3 Sterne Plus Hotels. Wir nutzen aber den Namen, die Marke Setel auch. Das heißt, wir haben 2 Marken im Leisure-Bereich, die wir nutzen können, um zu expandieren. Wir haben schon mit unserer gemeinsamen Gruppe, haben wir jetzt das erste Hotel übernommen, das ist das Nautic Hotel in Kosovo, auf Usedom natürlich, und haben weitere Verträge unterschrieben, schon in Bregenz für ein Roots Hotels. Wir haben für ein Roots Hotel in Erftstadt schon unterschrieben. Aha. Das ist auch schon in der Presse. Wir sind in den finalen Verhandlungen für ein Hotel oben in der Nähe von Oldenburg. Sind toi, 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 dass es klappt. 2 weitere Hotels und in Bayern. Das sind dann unsere gemeinsamen Projekte, die wir machen. Ja. Mhm. Und damit expandieren. Das heißt, es existiert hinten heraus halt die Setel-Gruppe, die Rolf Seligsteinhoff gehört, und die IHR-Gruppe, die uns beiden gehört. Und nach vorne hin wirst du aber keinen Unterschied sehen. Da wirst du Setels sehen und du wirst die Roots Hotels sehen. Die 2 Marken.
Und die Aufteilung zwischen euch beiden, Rolf macht die Videoaufnahmen und was machst du?
Rolf kommt einfach besser rüber.
Ich wollte es nicht so direkt sagen. Ja, er kommt besser.
Danke. Kleines schwarze Buch, das weißt du.
Ja, über mich gibt es schon Lexika, also es gibt keine Bücher mehr. Ich bin das Wikipedia des Bösens in der Hotellerie. Aber Rolf hat ja die alten, die Setels Hotels, und machst du die Operative des Hauses? Mhm. Er macht mehr das Administrative, oder?
Rolf ist zum Beispiel, du weißt ja vielleicht, Rolf hat auch mal Ingenieur studiert. Also ja. Rolf ist der verantwortlich für den Bau. Alle neuen Produkte, die wir bauen, das ist Rolf. Rolf hat die ganzen Kontakte, die Netzwerke oben in Mecklenburg-Vorpommern, die Banken, halt Finanzen, das ist er. Mhm. Steuerberater ist sein Ding. Ich bin derjenige, um das mal bis zum GOP-1, da kümmere ich mich drum. Das heißt, die Hotels, dass die Operative läuft, der HR-Bereich, der Commercial-Bereich, Technik, das sind meine Bereiche, um die ich mich kümmere. Mhm. Übernahme von neuen Hotels, dann operativ, das ist alles das, was ich mache.
Lernt ihr ganz kurz, Alex, wenn ihr da jetzt viel, ihr habt das Familienhotel, glaube ich, geöffnet, jetzt wäre quasi kurz nach der Öffnung, jetzt Nautic habt ihr übernommen, lernt ihr von Fehlern der Hotels, die ihr mal gebaut habt? Weil ich glaube, was ich eins sehe oft, dass Hoteliers, die bauen, lernen nicht von den Fehlern, die sie vorher gemacht haben. Ich rede schon gar nicht über die Lichtschalter. Wahrscheinlich ist die Branche zu blöd, zu sagen, wie wir Lichtschalter in den Betten machen sollen. Aber lernt ihr macht ihr so eine Taskforce, okay, das Hotel ist eröffnet, was machen wir anders im nächsten Hotel?
Wir haben zum Beispiel in der nächsten Woche sitzen wir mit unserer Direktorin aus dem Kinderhotel, das wir jetzt dieses Jahr geöffnet haben, zusammen. Mhm. Haben eine ganz lange Liste mit Punkten, die wir jetzt im Winter angehen möchten. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das Haus jedes Jahr weiterentwickeln, jedes Jahr was Neues machen, auch für die Kinder, damit es auch nicht langweilig wird. Und da haben wir jetzt eine ganz lange Liste. Ja, da haben wir, nennen es mal Taskforce, da sitzen wir dann zusammen und sagen, okay, was kommt jetzt als nächstes und was ist nicht so gut gelaufen in den ersten. Doch, das machen wir.
Und da sind wir auch ganz. Kannst du uns mal abholen? Was könnte das so sein? Was ist so in den letzten Monaten aufgefallen im Kinderhotel, was da doch irgendwie besser, anders hätte geplant sein können?
Zum Beispiel das Grundstück, was wir selber haben. Wir haben ja fast 7 Hektar dort. Da wollen wir zum Beispiel jetzt auch ein bisschen anders rangehen mit der Bepflanzung, weil wir brauchen eine gewisse Verschattung bei bestimmten Dingen, weil es zu heiß geworden ist im Sommer. Für die Kinder noch mehr Möglichkeiten. Wir haben 2 Bereiche, die wir noch umbauen wollen für die Kinder, weil wir teilweise etwas Ältere hatten, die da nicht in das jüngere Produkt reinpassen. Also da bauen wir noch weiter. Für die Eltern haben wir zu wenig Bereich gehabt, wo die Eltern sich mal zurückziehen können. Also das sind ganz, ganz viele Punkte. Dann auch, wir haben festgestellt, wir haben zu wenige Zimmer mit Verbindungstüren.
Klassisches Thema.
Ja, also wir hatten alle unsere großen Familiensuiten, waren alle ausgebucht und unsere Doppelzimmer. Nee, wir wollen nur Zimmer haben, wo wir mit den Kindern mit noch reinkommen. Das heißt, wir werden da jetzt nochmal ungefähr 40 Zimmer miteinander verbinden, sodass wir 20 Kombinationen haben. Also ganz, ganz viele Dinge, die dann auffallen, wo man ganz offen dann auch, wir haben eine sehr gute Direktorin, die haben wir von Travel Charm übernommen, komischerweise. Die das Kinderhotel bei Travel Charm in Mansin geleitet hat und natürlich viel Erfahrung hat auch in dem Bereich. Und das tut gut, dass man solche Leute dann auch mit an Bord hat.
Ja, super. Meine eine Frage, die natürlich sehr, sehr aktuell ist, 2G, 3G. Was gibt es da auf Usedom und wie sieht es in Berlin aus? Weil da gibt es ja auch viele Diskussionen und es gibt viele, nicht nur Hoteliers, aber vor allem auch Gastronomen, die einfach bei 3G bleiben.
1G? Es gibt in Berlin 1G.
1G habe ich auch gelesen, ja.
Ja, aber und hat dann Shitstorm bekommen.
Ja, klar. Also, wir haben natürlich, das Problem ist, nehmen wir mal ein Kinderhotel. Und mach mal 2G. Die Kinder hatten von 0 bis 12 haben wir noch nicht mal ein Impfangebot bekommen. Da sind wir auch dran mit der DEHOGA, dass halt wenigstens die Kinder da ausgenommen worden sind, die noch kein Angebot bekommen haben. Das wären die armen, guck mal, du kannst ein Kinderhotel zuschließen, wenn du 2G hast. Grundsätzlich in den anderen Hotels, wenn jetzt im Herbst 2G kommen würde, wäre das so gesehen kein Problem, weil das Klientel, was wir im Herbst und Winter haben, ist natürlich etwas älter. Da hast du nicht viele Familien, nicht viele junge Leute, sondern das sind meistens
Kommt
Leute,
vorbei.
Ja, 50, 55 plus und die sind 80-90% sind die schon geimpft. Guck mal, so Leute wie Zeff, die würden wir dann durchaus bei 2G dann nehmen können.
Also erstmal korrigiere ich dich. Mein Name ist nicht Zeff, mein Name ist Zeff. Das muss ich nochmal haben. So, jetzt hast du erstmal den Schuss zurück. Heute ist Yom Kippur, ich verzeihe dir. Aber du hast recht, wir haben letztens bei dir, bei uns auch die Diskussion wegen 2G gehabt und 3G. Und unser Geschäftsführer auch zu Recht gesagt, ja, in den Restaurants, also Hotelrestaurants, können wir nicht 2G machen, weil da diskriminieren wir vielleicht die Gäste, die bei uns essen wollen. Mhm. Aber in den Event-Locations, die wir haben, sag ich mal Isramani, Nine Roses und so, wollen wir schon die 2Gs wahrscheinlich einführen. Aber es ist eine tricky Frage. Also ich finde es wirklich, also die Frage ist nicht tricky, die Entscheidung ist tricky, weil was du machst, ist schwierig. Lackner mit einem 1G, finde ich, der wollte in die Bild reinkommen. Mhm. Anders kann ich das gar nicht beurteilen, weil Genesene sind ja quasi erstmal nicht ansteckend. Das ist, ich glaube aber, die 2G wird sich auf Dauer doch durchsetzen.
Davon gehen wir auch raus. Aber ganz ehrlich, es ist doch wichtig, dass wir offen bleiben können. Noch eine weitere Lockdown und Schließung, das wird unsere Industrie ganz kaputt machen. Die Restaurants, die dann zumachen müssen, die Hotels, die zumachen müssen. So viele Kollegen haben jetzt gelitten.
Und ich glaube auch nicht, dass es zugeht, Walter. Also ich glaube wirklich, kann sich der Bund das nicht mehr leisten, finanziell. Zweitens sind jetzt 60% zweitgeimpft schon. Ich glaube, das ist jetzt auch der Druck zu erhöhen auf die Leute, die sich noch nicht geimpft haben. Und ja, für unsere Branche ist es wichtig, dass wir wirklich 2G haben. Wenn du das psychologisch siehst, ist es wichtig, weil je mehr Leute sich impfen, desto stärker ist eben die Chance, dass wir offen bleiben. Ich glaube wirklich persönlich nicht. Die Zahlen gehen ja zum Glück jetzt ein bisschen runter. In Israel haben sie jetzt diese Booster-Impfung gemacht. Da gehen die Zahlen jetzt auch relativ stark runter.
Wir sind heute bei 77. Wir waren ja bis auf 84 hoch. Jetzt geht es runter. Wenn du dir mal die Zahlen anschaust, wer ist jetzt wirklich noch angesteckt, dann siehst du ganz klar, es sind nur ein ganz kleiner Teil von Leuten, die schon beide Impfungen hatten. Das ist ein ganz kleiner Teil. Vielleicht 8%, 92% sind Ungeimpfte. Und das sind auch meistens Menschen, die relativ jung sind. Und daher...
Nochmal. Also, nochmal, 92% ungeimpft?
Also 92% der Menschen, die an Corona erkranken, die jetzt auch in den Krankenhäusern sind ungeimpfte Menschen. Und nur 8% sind Geimpfte, wo ein Impfdurchbruch passiert ist. Wir hatten selbst eine Mitarbeiterin vor kurzem zweimal geimpft bei uns, war positiv.
Klar, das kann passieren, weil das Virus kannst du in dir tragen und du kannst es auch verbreiten, absolut. Genau.
Ja. Was machst du denn bei dir, Alex?
Wir bleiben 3G auf jeden Fall, aber wir bieten natürlich bei Kunden, die eine Veranstaltung machen wollen, auf 2G-Level bieten wir das an. Wir können das auch abdecken. Und das ist halt aktuell, wenn die Nachfrage ist. Wir sagen nicht, okay, wir machen 2G. Nein. Wenn die Nachfrage ist, okay, wir möchten gerne 2G, dann können wir das auf jeden Fall stemmen, weil wir haben ungefähr 90% der Mitarbeiter sind geimpft. Noch nicht alle durchgeimpft, aber ein Großteil ist durchgeimpft.
Ja. Also ich glaube auch nochmal, warum 2G sich durchsetzen wird, weil ab Oktober nach der Wahl wird ja dieser kostenlose Test wegfallen.
Richtig.
Und dann wird sich 2G automatisch durchsetzen, weil die Leute werden nicht nochmal 10, 15, 20, ich weiß nicht, wie teuer das sein wird, 30 Euro für einen Test bezahlen, dann ins Restaurant gehen. Ich glaube, da wird es automatisch auf 2G gehen. In unserem Club, den wir jetzt geöffnet haben, wieder ist es 2G. Das ist, haben wir auch so erstmal so gesagt, weil es einfach vom Handling viel besser ist. Mhm. Am Anfang haben wir noch gesagt, hier hast du einen Test, teste dich und zeig uns, was du da machst. Also immer unter Aufsicht natürlich, weil dass wir da waren. Ich glaube schon, dass es 2G auch berechtigterweise, ja, ein bisschen Zwang, aber wir wollen in die Normalität zurück und das ist in der Situation, wo wir jetzt sind, relativ schwierig.
Bin ich ganz, ganz deiner Meinung. Ich bin auch dafür, wir sind ein Solidaritätssystem hier in Deutschland und da muss man sich auch manchmal solidarisch erklären zu den anderen.
Hm. Ja, siehst du, Alex, erst meine Meinung. Kannst du das mal, hast du jetzt gehört?
Ja,
ist meine Meinung.
Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung.
Gut, okay. Ich kann mich auch wieder ändern, kein Problem.
Ja, das mache ich auch immer.
Sehr gut. Ich erinnere mal den Jeff an seiner nächsten Frage, wenn er auf den Bildschirm schaut.
Was ist denn da? Ich habe meine Brille nicht auf. Wir haben eine Standardfrage, lieber Walter. Mhm. Wir nennen die Corona-Revolution. Was nimmst du Positives aus dieser beschissenen Zeit?
Was nehme ich Positives mit? Ich habe zum Beispiel oben an der Ostsee, das sind ja sehr viele Einzelhoteliers. Wir haben da die HIU, das sind die Hoteliers von Usedom zusammen. Wir sind in dieser Zeit extrem eng zusammengewachsen. Wir haben ganz eng zusammengearbeitet, haben Sachen, die wir herausgefunden haben, sharen wir. Wir haben regelmäßig Calls. Also wir sind viel näher zusammengekommen, was das betrifft. Wir haben uns selber als Gesellschaft in Frage gestellt. Das sollten wir und haben viele Sachen mal überprüft, wie die funktionieren. Man hat auch gesehen, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat in Krisensituationen. Mhm. Das war sehr, sehr hilfreich und hat dann auch zu bestimmten Veränderungen geführt. Was mich enttäuscht hat, war die Politik. Mhm. Das darf ich ganz klar sagen. Unberechenbar. In der ganzen Art und Weise mit Versprechungen hoch drei. Und da lasse ich jetzt keine Partei raus. Das kann man sie alle in den Sack stecken und draufhauen und trifft immer den Richtigen. Ja. Es geht nicht, dass man so mit uns umgeht, mit einer Industrie, wie wir sind. Denn wir sind, ich denke, wir sind auch systemrelevant. für das Glück und für die Erholung dieser Menschen und auch für die Gesundheit dieser Menschen als Fernhotellerie. Und wie wir teilweise behandelt worden sind, das geht gar nicht. Also wir müssen uns auch selber auf die Fahnen schreiben, vielleicht haben wir in unserer Industrie zu wenig Politiker auf unsere Seite geholt. Vielleicht haben wir zu wenig Aufsichtsratmandate, die gut bezahlt sind, wo Politiker nach ihrer Rente reinkommen können, damit sie Netzwerke haben. Das ist vielleicht ein ganz großer Fehler, den wir begangen haben. Ich sehe unsere Industrievertreter, zum Beispiel ein Herr Zöllig, ein Otto Lindner, Herr Luthe, die haben ja gekämpft für uns. Aber wir hatten nicht so viel Support insgesamt von der Politik. Die haben uns links liegen lassen. Und das geht nicht. Wir müssen wir müssen für die Zukunft uns neu aufstellen. Wir müssen enger zusammenarbeiten und unsere Ziele zusammen definieren und sollten uns auf keinen Fall splitten, sondern zusammenarbeiten. Das denke ich, ist ganz wichtig.
Ja. Das also, bestimmt von der Union der Wirtschaft gehört, oder?
Natürlich,
ja. Ja, was sagst du dazu? Wie gehst du damit um? Ist es etwas, wo du sagst, hey, da möchten wir uns engagieren? Weil es ist ja mehr als Hotellerie und Gastronomie, die da vertreten wird.
Ich weiß nicht, ob das jetzt im Moment die richtige Message war. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe mich da noch nicht final entschieden. Ich weiß nur, dass die Leute, die mit uns durch die Krise gegangen sind, ich kenne Otto Lindner seit 25 Jahren, der hat hart gekämpft. Der hat ganz hart gekämpft für unsere Industrie. Max Luthe, toll, was er gemacht hat. Dass er, man muss überlegen, was hat der für finanzielle Mittel? Wir haben dem fast gar keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Und der hat gekämpft.
Glaubst du, dass die Branche in dieser Zeit solidarisch gewesen ist? Lass mal diese Initiative jetzt vom Alexander, die haben wir ja schon letzte Woche darüber gesprochen. Die Meinung ist ja auch bekannt von mir, nicht so weit weg von dir, Walter. Aber meinst du generell, dass die Branche nicht zu solidarisch war?
Ich habe ein wenig, weißt du, wie Deutschland organisiert ist. Wir haben ganz viele Privathoteliers, kleinere Gruppen und wir haben ganz viele große Konzerne. Wo waren die großen Konzerne? Hat da einer das Wort ergriffen, der großen CEOs von Marriott, Hiltons, Accor dieser Welt? Hat da einer was gemacht?
Nee.
Die haben alle für sich selber gekämpft, das ist schlecht. Aber ganz ehrlich, hat da irgendein Era Director Germany irgendwas gemacht? Nee, das hat mich sehr enttäuscht. Es haben wir wieder nämlich die Mittelständler, die auch am meisten gelitten haben darunter, die haben sich zu Wort gemeldet und haben
Die Lindners, die selige Steinhoffs der Welt, die haben sich mehr gemeldet.
Absolut. Als aber wo waren die Großen? Die haben ja eine auch ganz andere Macht als wir. Wo waren die? Was haben die für uns getan? Ja. Hallo, und das hat mich enttäuscht, das hat mich wirklich enttäuscht.
Und was ich viel aus diesen großen Ketten leider gehört habe, was direkt am Anfang dieser Pandemie, sobald dieser erste Lockdown im März letzten Jahres losging, es wurden Mitarbeiter gekündigt, weil diese Shareholder, Leute, die in der Probezeit waren, Leute, die hatten und so weiter, die wurden ohne Bewertung, sage ich jetzt mal, bumm, raus. Und das hat uns auch geschadet, dass die gesagt haben, hey, die Hotellerie tut mir das an. Ne? Nicht nur XYZ, nein, die Hotellerie. Und die haben natürlich auch, oder die meisten haben auch verloren.
Man muss sich mal überlegen, mit welchen Mitteln bestimmte Firmen unterstützt worden sind, mit welchen Mitteln die Hotellerie unterstützt worden ist. Schaue ich mir eine TUI an, mit wie vielen Milliarden die unterstützt worden ist. Wer steht denn hinter der TUI? Gut, ich habe auch eine enge Verbindung zu Russland, aber da steht der größte Anteileigner ist ein Russe, ein russischer Oligarch.
Ja, wobei du hast doch, sind ja zwei Hotels auch unterstützt worden was viel zu wenig ist, werden viel mehr unterstützt. Ich glaube, das haben wir auch öfters gesagt, ich war am Montag und am Dienstag bei der Dehoga, dann haben wir auch gesagt, das Problem ist, und das hat auch wieder was mit HR zu tun, dass die Politik es in den letzten 18 Monaten nicht geschafft hat, unsere Branche, Gastronomie und Hotellerie, Perspektive zu geben. Und deswegen verlieren wir viele Mitarbeiter, weil die sagen, wenn es noch ein Lockdown ist, dann sind wir sofort weg. Und auch geschäftlich zu sagen, okay, jetzt versuchen sie einige jetzt zur Wahl zu sagen, es gibt keinen Lockdown mehr, versprochen. Und aber
das habe ich letztes Jahr auch gehört.
Irgendwie von der Wahl. Also deswegen, es ist jetzt, sag ich mal, ob ich das jetzt lese und ernst nehme oder direkt in die Tonne werfe, ist es ja auch egal. Und das, ich glaube, das ist das auch ein Riesenproblem in beiden Aspekten. Weil wir überlegen uns ja die ganze Zeit, was passiert nach der Wahl? Wird die neue Regierung, wenn jetzt Rot-Rot-Grün kommen, ne, wo die Linken mit der Hotellerie und Gastronomie nichts am Hut hat, ja, gar nichts. Die Grünen wollen weniger, die gehen zwar gerne essen, aber die möchten, dass wir einfach nur auf Ökostrom und Öko gehen, was auch legitim ist, das will ich auch gar nicht. Und wie hat es Dieter Hallervorden gestern so schön gesagt, das ist so schön, dass der Scholz vorne steht, aber hinten hat er die Esken und den Bojan. Und das sind zwei richtige linke Leute. Und eigentlich repräsentiert Scholz gar nicht die SPD, wie sie jetzt ist. Und dann hast du natürlich den Laschet, um jetzt auch mal ein bisschen nach rechts zu gehen, ist jetzt auch nicht, sag ich mal, der größte Star der Branche. Und das ist wirklich, was uns, glaube ich, fehlt. Oder wie seht ihr das jetzt gerade jetzt auch? Ihr seid ja sehr stark in der Landesregierung involviert. Wie seht ihr das denn?
Wir sind natürlich auch oben in Mecklenburg-Vorpommern. Wir rechnen auch damit, dass es zum Beispiel keine große Koalition mehr geben wird in Mecklenburg-Vorpommern, was ja für uns entscheidend ist. Wir gehen davon auch aus, dass es dort oben auf jeden Fall zu einer rot-rot-grünen Region kommen wird. Unsere Ministerpräsidentin hat sehr, sehr gute, hohe Werte. Also da rechnen wir mit. Gut, wir haben traditionell auch gute Beziehungen, weil wir sind nun mal auch der zweitgrößte touristische Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern. Dementsprechend haben wir auch gute Kontakte. Dadurch, dass wir beide Wirtschaftsbotschafter sind, haben wir da auch gute Kontakte hinein. Aber es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Weil da versteht man manchmal nicht, warum zum Beispiel Werften die Arbeitsplätze mit Hunderttausenden unterstützt werden und bei uns wird ein Arbeitsplatz vielleicht mit einem Tausender unterstützt. Das fragt man sich, warum ist das so? Da fühlt man sich auch ein bisschen so im Stich gelassen von der Politik. Egal, welche Partei das ist zurzeit. Ich weiß auch, wir sind auch etwas unentschieden jetzt bei der Wahl. Wer ist da der Heilsbringer für uns für die Zukunft? Ein Herr Scholz, der sagt, wir lassen die Mehrwertsteuer für Food weiter unten oder die FDP? wer weiß? Das ist im Moment, glaube ich, die ganz große Frage. Wir hoffen, dass es auf jeden Fall zu einer Regierung kommt, die uns auch helfen wird, über die zukünftigen, auch nicht leichten Zeiten hinüberzukommen.
Ja, ich glaube, wir haben eine Zeit der Glaskugel hinter uns und wir haben eine Zeit der Glaskugel vor uns. Und das ist vor allem politisch gemeint. Wir wussten erstmal nicht mit der Pandemie so richtig umzugehen. Ne? Wo geht's hin? Wie lang? Und so weiter. Wir haben fast alle gedacht, oh, nach 2-3 Monaten geht's uns schon besser. Jetzt sind wir 18 Monate später. Und jetzt ist mit der Politik, glaube ich, genau das Gleiche. Was machen die Grünen denn genau? Bekommen wir dann als nächstes, das ist auch ein Feedback, was ich mal gehört habe, bekommen wir dann den Umwelt-Lockdown? Das ist, weil die Umwelt, ne, Umweltverschmutzung und Autos und dies, das, Ananas, geht es in die Richtung dann? Gibt es da wieder irgendwie was man dann machen kann und Einfluss nehmen kann? Also ich bin ganz gespannt, wie erstmal natürlich die Wahl aussehen wird, aber vor allem, was die dann danach machen und ob sie wirklich so eine wirkliche Macht oder so ein Power dann auch an den Tag legen, weil da sind ja ein paar dabei, die so richtig Politik noch nicht auf Regierungsebene gemacht haben.
Du, ich hoffe auch, vielleicht bin ich da ein bisschen, ich hoffe auf kompetente Politiker in der Zukunft. Ich habe da immer noch so eine ganz, ganz kleine Hoffnung, dass das vielleicht mal kommt, weil es hat mich wirklich verstört, wie manche Politiker sich zum Beispiel auf den zweiten und dritten Lockdown vorbereitet haben im Winter.
Nämlich rein gar nicht.
Rein gar nicht haben die sich vorbereitet.
War ja auch nichts.
Den ersten Lockdown habe ich ja noch verstanden. Genau. Aber was danach kommt, hey, wenn wir so unsere Geschäfte machen würden, dann wären wir arbeitslos, weil wir pleite wären. Ja. Aber in der Politik spielen da andere Regeln mit. Und das ist schon eine Nummer.
Ja, ich bin da auch wirklich sehr gespannt auf die Wahl, weil es sieht ja so aus, dass Scholz gewinnen wird momentan, aber who knows, es kann sich ja alles nochmal drehen.
Kann ja auch Medientaktik sein. Ne?
Das ist heute ein guter Bericht im NTV, weil der Einzige, der nicht kritisiert wird, ist momentan Scholz. aber der hat Wirecard am Hals und er hat noch seine diese Finanzaffäre da im Bundesamt. Mhm. Und er wird nicht kritisiert, er wird wirklich angefasst mit Samthandschuhen. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand mal gesagt, er ist ja wirklich sehr anti-Hotellerie und Gastronomie. Er war ja mal, ob es stimmt, weiß ich nicht, in der Gewerkschaft, in der NGG, irgendein Anwalt bei der NGG oder hat die beraten. Mhm. Aber wie dem auch sei, ich glaube, es wird eine sehr spannende Wahl sein. Und wir sind natürlich auch, ja, gerade in Berlin. Berlin gibt's keinen richtigen Umbruch, weil die SPD gewinnt. Also die Giffey. Ja,
Frau Giffey wird auf jeden Fall.
Die wird es ja machen in Berlin. Ja,
auf jeden Fall machen. Aber schau mal, die ganzen Voraussagen. Wir haben Trump nicht vorausgesagt, wir haben den Brexit nicht vorausgesagt. Vielleicht geht es jetzt auch bald daneben.
Naja, ich glaube, dass der Alex auch eine Frage hat.
Ja, und das ist eine Frage, die wir, ich glaube, vor einem Monat gestartet sind und unseren Gast auch mal die Möglichkeit geben, uns eine Frage zu stellen, Walter. Was möchtest du denn von uns wissen?
Was ich von euch wissen möchte?
Ja.
Ja, ihr seid ja die City-Hoteliers, richtig?
Ja.
Wie geht's denn euch im Moment? Was ist denn jetzt im Moment euer größtes Problem, was ihr habt? Ich glaube, Berlin, wir haben uns ja getroffen letzte Woche, da geht's wieder ein bisschen los, da kommen die Gäste. Natürlich nicht international, sondern national. Mhm. Aber was ist denn im Moment euer größtes Problem? Habt ihr auch die Problematik mit den Mitarbeitern, dass ihr die nicht bekommt, die ihr braucht? Oder die Gäste? Was ist euer größtes Problem da?
In einem gewissen Maße, ja, Mitarbeiter. Ich sage nicht, dass es katastrophal ist, aber es gibt halt schon mal hier und da eine Lücke. Aber ja, ich sag mal, im Servicebereich könnten wir noch ein paar Mitarbeiter auf jeden Fall gebrauchen. Also da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und da haben wir natürlich neben unseren Benefits, die wir schon sehr, sehr lange haben, haben wir da natürlich noch ein paar Neuerungen und auch unsere Gehälter auch angepasst trotzdem, um attraktiv zu sein im Vergleich zu den Rechtsanwaltskanzleien, zu den Arztpraxen und so weiter. Weil natürlich, die Hotellerie war ein schlechter Bezahler im Vergleich zu diesen Berufen, wo man 9-to-5, Montag bis Freitag arbeiten konnte. Also wir haben da schon Anpassungen gemacht.
Aber kommst du nur mit Geld oder kommst du auch mit anderen Sachen?
Ja, wir haben ganz viele, unsere verschiedenste Benefits. Also wir haben eine ganze Latte an Benefits, die wirklich für bestimmte Mitarbeiter gibt es die Benefits, die ansprechen. Also jeder kann seine Sachen da rauspicken. Ne? Fitnessstudio spricht nicht jedem an. Aber Einlagen für die Schuhen, vielleicht wieder einen anderen Mitarbeiter und Corporate Benefits und ne, also es ist wirklich eine große Bandbreite, was wir unseren Mitarbeitern anbieten und die finanzielle Vergütung und die Wertschätzung vor allem auch ist eine Sache und vor allem in Hamburg. Hamburg ist nicht günstig, um zu wohnen, dass die sich da auch was leisten können und nicht nur wirklich schauen müssen, wie überbrücke ich den Monat. Und nicht im Lockdown oder in Kurzarbeit, nein, beim normalen, vollen Gehalt. Das ist nicht einfach in Hamburg. Und deshalb haben wir auf jeden Fall da Anpassungen gemacht, um auch auf der Seite einfach attraktiver zu sein. Ich sehe aber die Businessreisenden, die Geschäftsreisenden, die sind teilweise eingebrochen. Ja, es kommt vereinzelt wieder ein bisschen was zu uns. Veranstaltungsmäßig sieht es eigentlich sehr gut aus. Haben wir mehr als wir erwartet, viel mehr als was wir erwartet hatten. Aber die Businessreisenden unter der Woche auf jeden Fall. Die Wochenenden sind weiterhin stark, auch wenn die Urlaubszeit jetzt eigentlich vorbei ist.
Also siehst du wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber wann schätzt du, wirst du wieder zu den Werten von 2019 kommen?
Das wird frühestens 23 sein. Mhm. Nächstes Jahr absolut noch nicht. Genau, 23, vielleicht in manchen Bereichen 24. Aber ja. Ich glaube auch, dass die Gäste sich wandeln und trotzdem mehr vielleicht in die Städte jetzt gereist wird und nicht immer ins Ausland, nicht nach Barcelona, ne, die Städte besuchen. Und das Gute von Hamburg ist, wir sind eine sehr nationale Stadt. Also viele Deutsche oder Deutschsprachige kommen neben den Dänen hier. Und wir sind nicht so betroffen, ich sag mal, wie Berlin, wo international natürlich sehr viele Touristen kamen. Die hatten wir sowieso schon nicht. Unsere Gäste, die kommen mit dem Auto, sage ich jetzt mal, oder und weil viele einfach Hamburg auch.
Das darfst du den Grünen nicht sagen. Das ist nicht, dass noch ein SUV noch zu dir kommt.
Nein, E-Autos, alles. Und,
sehr gut. Ja, da bin ich bin beruhigt. Ich bin jetzt absolut beruhigt. Das ist,
dachte, ja. Du hast doch auch ein A-Smart, oder? Oder war das ein Verbrenner?
Ich habe einen richtig alten Verbrenner, da hörst du noch den Motor und so. Ich muss nichts aufnehmen, damit die Leute da auf der Straße einen Motor hören. Das ist ein richtiger, doch. Nee.
Ich würde sagen, wir bereiten uns ja auch schon auf die neue Bundesregierung vor. Wir stellen jetzt unsere Dienstfahrzeuge, wir haben die ersten, die im Februar jetzt auslaufen, stellen wir auf elektrische Autos um.
Ach was.
Ja?
Elektrisch oder Hybrid?
Elektrisch.
Wow, ihr seid so innovativ. Ja, das ist das zeigt es auch. Also ich kann so ein bisschen auch bestätigen, was Alex sagt. Wir haben, unsere Gastronomie läuft wie, die läuft gut. Bei uns fehlen die Mitarbeiter. Wir können nicht alle Outlets öffnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir haben irgendwie nicht alle Bars. Wir haben jetzt morgen wieder Isramani, am Samstag Isramani, morgen eine andere Sache. Zwei Restaurants laufen sehr gut. Die Rooftop-Bars, die wir am Bahnhof bespielen, die eine, die läuft sehr, sehr gut. Wir haben ein Chalet am Bahnhof, wo wir auf der Rooftop-Bar im Winter ein Chalet rauftun. Die Nachfragen sind riesig. Wir müssen leider viel zu viel absagen, weil wir die Mitarbeiter nicht haben. Die Belegung in den letzten Monaten war so viel Holz. Hört ihr Holzklopfen gerade?
Ja, mach einfach hier, dann ist es deutlicher.
Ja, ich habe nicht so viel Platz wie bei dir beim Holzklopfen. Ich habe dann noch ein bisschen Haare. Die Belegung war gut und ist auch im September noch gut. Ich war die Tendenz in Berlin auch von einigen Kollegen, die ich jetzt am Montag getroffen habe, ist positiv eigentlich. Also pandemiebedingt positiv. Und da sehe ich, glaube ich, dass wir da einigermaßen durch die nächsten Monate kommen. Wenn wir Mitarbeiter bekommen, dann wird es noch besser. Das Gute ist, Amano hat einen guten Ruf bei den Leuten. Die Leute wollen bei Amano arbeiten. Da wir israelisch angehaucht sind, haben wir auch jetzt viele Bewerbungen aus Israel bekommen, die wir dann auch einstellen werden. Wir nehmen jetzt jemanden, der das betreut, der die ganzen Behördegänge macht und wollen in einigen Bereichen auch weiter expandieren im HR-Bereich. Und ja, und das ist so wie bei euch, wenn wir noch ein Hotel bekommen würden, nehmen wir es auch. Wir haben in den letzten zwei Wochen zwei Hotels geöffnet, also nochmal auch große Hotels, ein großes Hotel in der Stralauer, Rooftop Bar, die wird dann irgendwann mal bespielt, wenn wir die Mitarbeiter wirklich haben. Also Events können wir machen. Also wir gehen davon aus, dass wir mehr Events machen werden, als alle Restaurants öffnen. Aber im Grunde sieht es nicht so ganz schlimm aus. Deswegen sehen wir auch nicht momentan, ich auch nicht persönlich, dass es einen Lockdown geben wird, dass wir irgendwie planen können. Und du warst ja bei mir im Joseph, das Ding ist voll. Also abends ist das Ding rappelvoll, das selten sowas gesehen. Und die Leute wollen auch weg. Ne? Deswegen kommen wir wieder auf 2G zurück. Die Leute wollen auch essen gehen und die werden das wahrscheinlich deswegen sich vielleicht einige mehr sich auch impfen lassen.
Ich glaube, die Leute hätten auch Schwierigkeiten, wenn es jetzt wirklich zum Lockdown, den ich auch glaube, der nicht kommen wird, wenn es einen gäbe, ich glaube, die Leute würden noch durchdrehen. Wir haben jetzt genug Zeit drinnen verbracht. Ich habe Alex vorhin erzählt, für mich war das Schlimmste, dass ich nicht in Restaurants gehen konnte, nicht mit Freunden treffen konnte. Man ist ja sozial wirklich abgestumpft. Ich konnte nicht mal wenn ich dann auf Usedom war und kein Restaurant war geöffnet, ich habe in einer unserer Residenzen gewohnt, ganz ehrlich, ich konnte keine Nudeln mehr sehen. Ja. Das ging gar nicht. Also ich freue mich, dass wir jetzt wieder ein normales Leben führen können, dass wir wieder ein bisschen mehr Pep da reinbekommen und dann kommt, ich bin auch ganz positiv für die
Zeit. So, weiter. Letzte Woche war ja auch ein ganz interessantes Gespräch mit Alexander und wir haben uns da richtig auch, also nicht gezofft, das ist nicht, aber wir haben, jeder hat seine strikte Meinung gehabt. Du und Rolf, ihr seid ja zwei Alpha-Männchen. Wenn ihr jetzt im Büro sitzt und ich weiß nicht, ob er zuguckt.
Bestimmt, aber er ist gerade auf dem Rückweg von Rostock, aber er schaut bestimmt zu.
Ja. Wie sieht eine Diskussion unter euch aus? Ist es jetzt so Streit? Ist es Lachen, ist es ich kann, wie sieht das, ihr seid zwei Alpha-Tiere, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Jeder hat seine feste Meinung. Wie läuft's ab?
Ihr beiden zoffen uns häufig, aber auf eine freundliche Art und Weise.
Mega sympathisch.
Also wir haben viel Spaß miteinander, wenn wir uns zoffen untereinander. Wir, ja, sagen wir, der eine, wo ich Rolf sage, okay, komm, er zum Beispiel sagt immer, er ist ja der Marathonmann, er läuft Marathons. Er sagt immer, du bist immer der Marathon an den Buffets. Ja, weil ich natürlich gerne, ich esse auch immer gerne ein bisschen mehr. Und sage, wir zoffen uns gerne, aber wir haben Riesenspaß dabei. Darum kann ich richtig, so Neudeutsch nennt man das ja jetzt so, Rolf ist ein guter Bro. Macht richtig Spaß miteinander. Und darum, wir beiden sind im selben Alter. Wir haben uns für die berufliche Zukunft, haben wir gesagt, okay, wir gehen beide in Rente zusammen. Das ist okay.
Aber und, das ist so toll, das jetzt schon zu sagen, weil so alt seid ihr ja auch nicht.
Ja, aber es macht Spaß zusammen. Aber wir haben jetzt auch zusammen halt unsere Familie. Guck mal, also Rolfs Sohn ist jetzt 18, meine Tochter ist 18. Rolfs Sohn.
Ihr habt euch schon verkuppelt? Oder?
Nee, das weiß ich nicht, ob das klappt. Die müssen sich erstmal richtig kennenlernen. Aber. Ist nicht unsere Entscheidung. Hey,
nee, du Tochter, nicht.
Könnt ihr das bitte rausschneiden? Wenn das meine Tochter hört, dann bin ich tot.
Nein, zum Glück nicht.
Nein. Wir arbeiten ja für die nächste Generation. Und es ist schön, wenn unsere Kinder da auch reinkommen würden. Ich habe zwei Töchter, Rolf hat einen Sohn. Beide unsere Frauen arbeiten auch in der Industrie. Das macht Spaß. Also wir sind alle Hoteliers irgendwie. Und wenn da die nächste Generation in der Lage ist, das zu übernehmen, was wir mal mit aufgebaut haben, ist das doch toll. Und dann arbeitet man mit ganz anderer Motivation darin. Und dann passen auch zwei Alpha-Tierchen. Wir haben halt unsere Bereiche, wir haben unterschiedliche Meinungen, die tauschen wir dann untereinander aus unter vier Augen, hauen auch mal ein bisschen, aber immer mit Spaß dran. Und dann klappt das. Aber wir haben, ich muss jetzt sagen, in den 3 Jahren haben wir keinen richtig ernsthaften Streit gehabt. Um Meinungsverschiedenheiten ja, aber keine Streit.
Aber das ist auch gut. Ne? Ja. Hobelt fallen Späne und ein Diamant entsteht ja auch unter Druck. Ne? Und das ist ja solche Situationen.
Ey, nur mit Harmonie, Gedusel, entwickelst du dich auch nicht.
Nee.
Du musst auch manchmal auch durchaus anderer Meinung sein. Wir haben jeder unsere Bereiche und wir schauen auch in die Bereiche des anderen und geben dann auch mal eine Meinung ab dazu, wenn wir aber denken, dass in dem Bereich von dem anderen was nicht läuft. Aber das machen wir dann untereinander, unter vier Augen und dann haut das hin.
Ja, weil so ein frischer Blick dann mal auf die anderen Sachen, das tut schon gut.
Ja. Also ich persönlich darf sagen, ich bin froh, dass ich so einen Partner wie Rolf habe, weil der ist super gut, der ist verlässlich, ehrlich, der mag keine Politik, der ist straightforward. Besser könnte es einem nicht passieren.
Das stimmt. Ich meine, ihr seid auch zwei sympathische Jungs, ältere Jungs.
Das habe ich jetzt gehört.
Und nein, super sympathisch. Ich meine, das Gespräch mit Rolf war schon super und ich kenne ja Rolf auch ein bisschen und wir haben ja auch in unserer Gruppe, die wir uns vor der Pandemie getroffen haben. Es ist auch sehr schön. Und umso mehr freut mich auch, dass die Zusammenarbeit zwischen euch funktioniert und dass die Hotels auch funktionieren. Ja. Und das ist auch das Allerwichtigste. Ich finde es super. Also toll. Wollte nochmal so mit zwischen
internen. Zwei liebe Freunde von mir, also Otto Lindner und Andreas Krökel, haben es ja vorgemacht. Ich glaube, das ist einmalig, dass in einer deutschen Hotelgesellschaft zwei Vorstände jetzt, die haben ja die silberne Hochzeit schon hinter sich. Und das ist einmalig, sowas ist doch toll, wenn Leute so lange gut miteinander arbeiten und wenn man sich mal überlegt, wie Lindner Hotel sich entwickelt hat in der Zeit. Chapeau, toll.
Ja, sind ja auch zwei tolle Typen. Ich meine, wir hatten ja Otto auch bei uns und Otto ist an sich auch, ich meine, ich kenne Otto ein bisschen besser als Andreas, aber Otto an sich ist auch ein toller Typ und ist auch super, super direkt. Ich weiß nicht, wie direkt Andreas ist, aber Otto, der
legt auf den Punkt, ne? Das, was er denkt, das legt er auf den Tisch.
Und die beiden harmonieren auch sehr gut miteinander. Das ist toll. Ich habe ja selber mal das Glück gehabt, vor über 20 Jahren mit den beiden zusammenzuarbeiten zu dürfen. Funktionieren hervorragend zusammen. Sind einfach gute Typen, die auch ein Werteset teilen. Und das ist ja wichtig. Sind ganz unterschiedlich nach außen, aber innerlich haben sie selber vergleichbares Werteset.
Aber ich glaube, immerhin diese Werte zu gemeinsam zu vertreten, so wie du und Rolf oder Andreas und Otto, Alex und ich, auch. Und Und das ist, ich glaube, das ist wichtig, weil ansonsten ist es wirklich schwierig. Und das ist absolut, ich meine, der Alex und ich, wir verstehen uns auch wirklich gut, auch außerhalb dieser Sendung. Und wir sind auch, sag ich mal, ja, wir sind Freunde auch. Und das macht es auch viel leichter, wenn wir jetzt hier rumkrabbeln, so, aber das macht es auch viel leichter, das ist auch einfach auch schön. Ich glaube, das ist auch, was manchmal in unserer Branche auch fehlt, dass wir mal ehrlich, aber trotzdem nicht persönlich werden.
Mhm. Das und ist auch so. Unser Ego mal auf die Seite schieben, ne? Das ist vor allem wichtig.
Ja. Du, das ist das Schöne, wenn du so eine kleine Firma hast. Ich habe ja jahrelang auch für große Firmen gearbeitet, Konzerne. Aber mir macht es jetzt Spaß, dass es auf die persönliche Art und Weise geht und dass ich nicht mehr im Haifischbecken schwimmen muss, sondern im vernünftigen Pool mit Freunden um mich herum. Und das macht Spaß. Und ich will einfach Spaß bei der Arbeit haben. Alles andere ist mir egal. Und das ist doch, warum wir auch noch in unserer Industrie sind.
Unser, ich glaube, das ist ja Generation Hotelier. Ne? Das ist eine Leidenschaft, das ist eine Art des Lebens.
Unser Beruf ist unsere Berufung.
Ja.
Ich bin leidenschaftlich Gastgeber in der vierten Generation. Mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater kommen alle aus der Industrie. Irgendwie habe ich das irgendwie mitbekommen schon im Blut. Also das ist das, was Spaß macht. Ich hoffe, dass meine Kinder da auch in der Zukunft weitermachen. Und wir haben, viele Leute sagen, aber wir haben wirklich die beste Industrie der Welt.
Ja. Absolut, wir haben es. Wow, wir sind schon wieder eine Stunde und quatschen hier und ja, pure Leidenschaft. Lieber Walter, ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für deine Insights und ja, es war von meiner Seite ein toller Austausch, ein tolles Gespräch und Sef, wir machen das nächste Woche nochmal. Ich kündige gleich dann den Gast der nächsten Woche an, aber Walter, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Dank.
Und wir wollen uns doch nicht nur bei Walter bedanken, auch beim Wasserhahn Fachingen.
Beim Wasserhahn bedanken
wir uns auch. Das müssen wir mal reinbringen. Wir haben einen
Unterstützer gewonnen. Bitte? Ja. Was sagst du?
Wir haben doch einen Unterstützer gewonnen mit Wasserhahn.
Genau. Ich sehe ihn rechts. Ja. Stadl Fachingen, lieben Dank für die Unterstützung. Ja, genau, Sef. Genau. Stadl Fachingen, ganz lieben Dank für eure Unterstützung von unserer Sendung. Also, ja, danke.
Und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht mit euch.
Ja, liebe Grüße an Rolf und an die Leute, die ich kenne bei euch. Und danke dir, dass du dabei bist. Vielen lieben Dank.
Okay, alles.
Schöne Woche. So, nächste Woche, ja. Am 23. September haben wir diese wunderbare Dame, Jessica Lackner, Bestseller-Autorin von Fachkräftemangel oder Machtkräftemangel, wie doch die Personalprobleme meistens hausgemacht sind. Und da sind wir mal ganz gespannt, welche Insights sie gibt, was sie von ihrem Buch erzählt. Und ja, da freuen wir uns drauf auf Jessica Lackner. Bis nächste Woche, 17 Uhr natürlich bei Generation Hotelier.
Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.